Hallo zusammen, ich wünsche euch einen ganz schönen Samstag und heute wird wieder vorgelesen. Und es wird heute auch keine weihnachtliche Geschichte werden, sondern eine, die sich eben mit diesem Tag beschäftigt. Samstag. Oder auch mit allen anderen Tagen. Ich werde euch nämlich ein Kapitel vorlesen aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser von Ernst Gombrich. Und das Kapitel heißt Sonntag, Montag, Punkt, Punkt, Punkt. Die Woche hat 7 Tage. Die heißen, das weißt du ja. Aber wahrscheinlich weißt du nicht, seit wann die Tage nicht mehr, wie für die Urmenschen, einer hinter dem anderen herlaufen, ohne Namen und ohne Reihenfolge. Wer sie in Wochen zusammengefasst und jedem einen Namen gegeben hat. Das geschah nicht in Ägypten, das geschah in einem anderen Land. Heiß war es dort auch. Und statt eines Stromes, des Nil, gab es dort sogar 2, Euphrat und Tigris. Man nennt das Land darum Zweistromland. Und weil das wichtige Land zwischen den beiden Strömen liegt, sagt man auch Zwischenstromland oder mit dem griechischen Wort Mesopotamien. Dieses Mesopotamien liegt nicht in Afrika, sondern in Asien, aber nicht allzu weit von unseren Gegenden. Es liegt in Vorderasien. Die beiden Flüsse Euphrat und Tigris münden in den Persischen Golf. Du musst dir eine weite, weite Ebene vorstellen, durch die diese Flüsse strömen. Es ist heiß und sumpfig und manchmal überschwemmen die Wasser auch das Land. In dieser Ebene sieht man heute hier und da große Hügel, aber es sind keine richtigen Hügel. Wenn man dort anfängt zu graben, findet man zuerst eine Menge Ziegel und Schutt. Allmählich stößt man auf hohe, feste Mauern, denn diese Hügel sind eigentlich verfallene Städte. Große Städte mit langen, schnurgeraden Straßen, mit hohen Häusern, Palästen und Tempeln. Weil sie nicht, wie in Ägypten, aus Stein gebaut waren, sondern aus Ziegeln, sind sie mit der Zeit in der Sonne zerbröckelt und schließlich zu großen Schutthaufen zusammengesunken. Ein solcher Schutthaufen in einer Wüstengegend ist heute Babylon, das einmal die größte Stadt der Welt war, mit einem unvorstellbaren Gewimmel von Menschen aus aller Herren Länder, die hier ihre Waren hinbrachten und eingetauscht haben. Und ein solcher Schutthaufen am Rande des Gebirges stromaufwärts ist auch die zweite größte Stadt des Landes, Ninive. Babylon war die Hauptstadt der Babylonier, das ist leicht zu merken. Ninive aber ist die Hauptstadt der Assyrer gewesen. Über dieses ganze Land hat meistens nicht nur ein einziger König geherrscht, wie über Ägypten. Es war auch kein so lang dauerndes, in festen Grenzen beherrschendes Reich. Mehrere Völkerschaften und mehrere Könige haben dort gehaust und abwechselnd geherrscht. Die wichtigsten Völker sind die Sumerer, Babyloner, Assyrer. Noch bis vor kurzer Zeit hat man geglaubt, dass die Ägypter das älteste Volk sind, das alles besaß, was man eine Kultur nennt. Städte mit Handwerkern, Fürsten und Königen, Tempeln und Priestern, Beamten und Künstlern, eine Schrift und eine Technik. Seit einigen Jahren wissen wir, dass die Sumerer in manchen dieser Dinge den Ägyptern schon voraus gewesen waren. Ausgrabungen von den Schutthaufen, die in der Nähe des Persischen Golfes aus der flachen Ebene aufragen, haben uns gezeigt, dass die dortigen Bewohner schon vor 3100 vor Christus auf den Gedanken gekommen waren, aus Lehm Ziegel zu formen und damit Häuser und Tempel zu bauen. Unter einem der größten Schutthaufen fand man die Ruinen der Stadt Ur, von der es in der Bibel heißt, dass die Vorfahren Abrahams dort zu Hause waren. Man fand hier eine ganze Anzahl von Gräbern, die ungefähr aus der gleichen Zeit stammen müssen wie die Cheops-Pyramide in Ägypten. Aber während die Pyramide ja leer ist, ist man dort auf ganz herrliche und erstaunliche Dinge gestoßen. Auf wunderbaren Goldschmuck für Frauen und auf goldene Gefäße für Opfergaben, auf goldene Helme und auf Dolche mit Gold und Edelsteinen, auch auf ganz prachtvolle Harfen, die mit Stierköpfen verziert sind. Und denk dir, auf ein Spielbrett mit schachbrettartigen Feldern in wunderbarer Einlegearbeit. Auch runde Siegelsteine und Tontafeln mit Inschriften hat man in diesen Schutthaufen gefunden, aber nicht in Hieroglyphen, sondern in einer anderen Schrift, die fast noch schwerer zu entziffern war, gerade weil sie keine Bilder mehr verwendete, sondern einzelne spitze Striche, die wie Dreiecke oder Keile aussehen. Man nennt sie Keilschrift. Bücher aus Papyrus hat man in Mesopotamien nicht gekannt. Man schrieb alle Zeichen in weichen Ton, der dann in Öfen gebrannt wurde, sodass harte Ziegeltafeln entstanden. Solche Tafeln aus früherer Zeit hat man in großen Mengen gefunden, mit langen, wunderschönen Sagen und Märchenerzählungen, die von den Helden Gilgamesch und seinem Kampf mit Ungeheuern und Drachen erzählten. Und auch mit vielen Inschriften, in denen Könige ihre Taten berichteten und sich rühmten, welche Tempel sie für die Ewigkeit errichteten und wie viele Völker sie unterworfen haben. Schon aus ganz alter Zeit findet man Tafeln mit Berichten von Kaufleuten, mit Verträgen, Bestätigungen, Warenlisten und so weiter. Daher wissen wir, dass schon die alten Sumerer, sowie auch später die Babyloner und die Assyrer, ein großes Handelsvolk waren, das sehr gut zu rechnen verstand und Recht von Unrecht klar zu unterscheiden wusste. Von einem der ersten babylonischen Könige, die das ganze Land beherrschten, kennen wir eine solche große Inschrift, die in einen Stein gehauen ist. Das ist das älteste Gesetzbuch der Welt, die Gesetze des Königs Hammurabi. Der Name klingt wie aus einem Märchenbuch, aber die Gesetze sind sehr nüchtern, streng und gerecht. Darum kannst du dir auch merken, wann Hammurabi ungefähr gelebt hat, etwa 1700 vor Christi Geburt, also vor 3700 Jahren. Streng und fleißig waren die Babyloner und später auch die Assyrer, aber so bunte Bilder wie die Ägypter haben sie nicht gemalt. Auf ihren Statuen und Darstellungen sieht man meist nur den König auf der Jagd und den König vor dem gefesselten Gefangenen knien, dann Streitwagen, die fremden Völker vor sich hertreiben und Krieger, die gegen Burgen kämpfen. Die Könige schauen finster drein, haben lange schwarze Lockenbärte und lange geringelte Haare. So sieht man sie manchmal auch den Göttern opfern, dem Sonnengott Baal und der Mondgöttin Ishtar oder Astare. Denn die Babyloner und die Assyrer haben zur Sonne, Mond und Sternen als zu ihren Göttern gebetet. In den klaren, warmen Nächten haben sie jahrelang und jahrhundertelang den Lauf der Sterne beobachtet. Und weil es klare und kluge Menschen waren, haben sie bemerkt, wie regelmäßig die Sterne kreisen. Die, die am Himmelsgewölbe scheinbar feststehen und jede Nacht wieder an der gleichen Stelle sind, haben sie bald erkannt. Sie haben den Figuren am Sternenhimmel Namen gegeben, so wie wir heute vom großen Bären sprechen. Mehr noch haben sie sich aber mit den Sternen beschäftigt, die sich am Himmelsgewölbe bewegen und einmal in der Nähe des großen Bären sind und einmal zum Beispiel bei der Waage. Damals hat man geglaubt, dass die Erde eine feste Scheibe sei und der Sternenhimmel eine Art Hohlkugel, die sich wie eine Schale über die Erde wölbt und sich täglich einmal herumdreht. Da musste man sich besonders wundern, dass nicht alle Sterne auf dieser Himmelsschale feststehen, dass manche sozusagen nur locker draufsitzen und herumlaufen können. Heute wissen wir, dass es die Sterne sind, die sich gemeinsam mit der Erde um die Sonne bewegen. Man nennt sie Planeten. Das konnten aber die alten Babyloner und Assyrer unmöglich wissen. Darum haben sie geglaubt, dass irgendeine geheimnisvolle Zauberei dahinter stecke. Sie gaben diesen Sternen eigenen Namen und hielten immer genau nach ihnen Ausschau. Sie haben nämlich gemeint, dass die Sterne mächtige Wesen seien und dass ihre Stellung etwas für das Schicksal der Menschen bedeute. Darum wollten sie aus der Stellung dieser Sterne die Zukunft voraussagen. Dieser Glaube heißt Sternendeuterei oder mit einem griechischen Wort Astrologie. Von manchen Planeten glaubte man, dass sie Glück, von manchen, dass sie Unglück brächten. Der Mars bedeutete Krieg, die Venus Liebe. Jedem Planetengott hat man einen Tag geweiht. Und weil es mit der Sonne und dem Mond gerade 7 waren, ist daraus unsere Woche entstanden. Sonntag und Mondtag sagen wir auch heute noch. Die 5 damals bekannten Planeten hießen Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn. In unseren deutschen Wochentagen erkennst du diese Planetennamen nicht mehr, aber in vielen anderen Sprachen, die man heute noch spricht. Schau dir die französischen Wochentage an. Die heißen Mardi von Mars, Mercredi von Merkur, Jeudi von Jupiter, Vendredi von Venus. Bei Samstag schau dir das Englische an. Dort heißt der Saturntag Saturday. Im Deutschen ist es darum etwas verwickelter, weil man die griechisch-römischen Götternamen durch möglichst entsprechende Altdeutsche ersetzt hat. So kommt Dienstag Marsdi vielleicht vom Ziustag, denn Zio war der altdeutsche Kriegsgott. Ebenso Donnerstag, Jeudi, von Donar, dem altdeutschen Gott, der ähnlich verehrt wurde wie Jupiter. Hättest du geglaubt, dass unsere Wochentage eine so ehrwürdige und merkwürdige, viele Jahrtausende alte Geschichte haben, um ihren Sternen näher zu sein und auch, um sie in den dunstigen Land besser sehen zu können, haben die Babyloner und schon früher die Sumerer merkwürdige Bauten errichtet. Große, breite Türme, die in einigen Terrassen übereinander mächtig aufgeschichtet waren, mit gewaltigen Stützmauern und hohen Stiegen. Erst ganz hoch oben war der Tempel für den Mond oder die Planeten. Von weitem her kamen die Leute, um sich von dem Priester aus den Sternen ihre Schicksal weissagen zu lassen und brachten kostbare Opfergaben. Noch heute ragen in der Ebene des heutigen Irak diese Stufentürme verfallen aus den Schutthaufen heraus und man findet die Inschriften, in denen die Könige erzählen, wie sie sie errichtet oder ausgebessert haben. Du musst bedenken, dass die ersten Könige in dieser Gegend vielleicht 3000 vor Christus gelebt haben und die letzten ungefähr 550 vor Christus. Der letzte ganz mächtige babylonische König war Nebukadnezar. Er lebte um 600 vor Christus. Seine Kriegszüge haben ihn berühmt gemacht. Er hat mit Ägypten gekämpft und viele Völker als Sklaven nach Babylon geführt. Aber seine größten Taten waren in Wirklichkeit nicht seine Kriegszüge, sondern die gewaltigen Kanäle und Wasserbehälter, die er anlegen ließ, um das Land fruchtbar zu machen. Erst seitdem diese Kanäle verschüttet und die Wasserbehälter verschlammt sind, ist das Land zu der wüsten, sumpfigen Ebene geworden, aus der man manchmal Hügel von Schutt aufragen sieht. Und wenn wir uns freuen, dass die Woche zu Ende geht und dass wieder dieser Sonntag oder der Samstag kommt, dann denken wir manchmal an diesen Schutthaufen in dem heißen Sumpfland und an die strengen Könige mit den schwarzen Bärten. Denn wir wissen jetzt, wie das alles zusammenhängt. Schönen Tag euch!